Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Man muss sich ja das Ganze eigentlich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Seit 8 Jahren laden wir euch nun da draußen zu unserem Podcast ein, um uns beizuwohnen. Fallen dir denn spontan Produktionen ein, lieber Alex, die auf eine ähnliche Lauflänge zurückblicken können wie wir?
Selbstverständlich, lieber Ronny. Da gibt es zum Beispiel Stranger Things, das seit 9 Jahren lief und jetzt das große Finale gefeiert hat und noch viele weitere. Aber da werde ich es erstmal brühen lassen. Danke der Nachfrage.
Ja, das ist natürlich erstmal fair. Das ist Lauflänge, aber ich ziele ja auch ein bisschen auf den Episodentitel wieder ab.
Ist schon klar.
Ist dir da noch, fällt dir da irgendwas ein oder soll ich dir einen kleinen Tipp geben?
Gib mir mal da gerne mal einen Tipp.
Man findet Diverses, darf man schon mal sagen. Ich habe aber mal genauer hingesehen und bin auf eine Serie gestoßen. Serien sind ein ganz guter Anhaltspunkt. Hast du jetzt gerade auch schon in den Ring geworfen. Und genau, es gibt eine Serie, die zu Beginn ihres 8. Produktionsjahres ebenso mit der 224. Episode gestartet ist. Und es ist Beverly Hills 90210.
Ach krass, ja.
Kannst du dich da noch dran erinnern?
Zu den Zeiten, wo jede Staffel noch 26 Episoden hatte oder mehr.
Ich erinnere mich nur an
Wahnsinn.
Geile Friesen.
Hallo, Brenda und Brandon, selbstverständlich.
Ich merke schon, du bist da drin, ne?
Ich war Team 90210 und nicht Team Melrose Place.
Geil. Und ich rede hier von der Folge 224, wie gesagt, und die wurde im Januar 1998 ausgestrahlt. Und heute unvorstellbar, die hat ein Jahr gebraucht, um dann in Deutschland ausgestrahlt zu werden.
Natürlich hat sie das.
Weil du es gerade gesagt hast, stell dir das mal vor. Stranger Things, Serienfinale, USA-Release und dann so, ja, Deutschland, wartet mal ein Jahr. Unvorstellbar heutzutage, unvorstellbar.
Das ist korrekt.
Um es auch kurz fortzuführen oder zu Ende zu bringen, die Folge hieß Der blanke Nerv und ich fand's einfach ganz geil. Ich muss einfach mal kurz vorlesen, um was es da ging in dieser Episode. Und du hast es ja gerade schon angeteasert, ein bisschen von den Namen. Brandon gesteht Steve, dass er mit Emma geschlafen hat. Valerie kauft David ein neues Keyboard, weil er wieder ins Musikgeschäft einsteigen möchte. Und Carly erlebt einen Albtraum, als sie Zack im Einkaufszentrum aus den Augen verliert und der Junge mehrere Stunden lang vermisst wird.
Dios mio.
Also ganz so wild ist es bei uns im direkten Vergleich, glaube ich, nicht. Da lobe ich mir doch die Zweisamkeit und vor allem unsere Stetigkeit. Wir starten gleich wie gewohnt mit unseren handverlesenen Reviews, bevor wir uns aktuellen News widmen. Da taucht beispielsweise ein bekannter Vierbeiner erneut im Rampenlicht auf und ein neuer Streaming-Riese kommt nach Deutschland. Natürlich schauen wir uns auch wieder Trailer an. Robin Hood erscheint bald völlig ungeschminkt. Matt Damon kommt endlich nach Hause und Zendaya hat endlich neue Probleme am Hals. Wie immer gilt, bleibt dran, nichts verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und ich muss ja gestehen, jetzt direkt zum Anfang muss ich sagen, ich habe mit dem Sprecher vom Intro doch ein kleines bisschen Hühnchen zu rufen, weil ich habe das ganze Zeit das Gefühl gehabt bei dem ganzen Intro, dass er mich alt genannt hat. Wie hast du das denn empfunden auf deiner Seite, lieber Ronny?
Da müsste ich mir das Intro gleich nochmal anhören, was der Kollege, den du da meinst.
Seit 8 Jahren, 1998, kennst du noch? Was ist los? Was soll das denn? Diese permanenten Attacken hier. Ich fand irgendwie so unangemessen.
Eigentlich ist es nur so eine subversive Message nach draußen, wie reif und wie eloquent wir hier eigentlich ganz gerechtfertigt vom Leder ziehen können.
Okay. Wenn du dich von der Seite annäherst, bin ich still.
Okay, das finde ich gut. Hat gerade nochmal so die Wogen geklättet bekommen.
Ja, da sind wir wieder zur 224. Episode. Mhm. Und again fühle ich mich alt.
es wird aber auch nicht besser, außer wir fangen irgendwann mal wieder an zu zählen. Oder wir machen so einen Reboot.
Reboot.
Ja.
Soft Reboot.
Soft Reboot, genau. Folge 1.
Ja, nur wenn du rebootest, kannst du auch Requels machen, Ronny.
Das stimmt. Also wir können ja dann auch mal versuchen irgendwie, keine Ahnung, wir machen das Podcast-Bild neu und machen uns so fesche Friesen und Botox oder Photoshop. Blur, I don't know.
Oder alles davon.
Oder alles davon geht natürlich auch. Ne? Da wird noch irgendwie der Pott voll Gold da ins Boosting geschmissen. Ne? Media Spendings, wie man das heutzutage nennt.
Wir machen einfach irgendwas mit AI. Jetzt neu mit extra AI.
Das, Alex, das rasch über mein Haupt, dass ich das gerade nicht als allererstes gesagt habe. KI natürlich, auf jeden Fall KI.
Ja.
Und man muss tatsächlich sagen, was Spotify mit unserem Podcast macht, ist schon abgefahren, ne? Was da alles automatisiert wird. Also ich glaube, mit 224 Folgen wird irgendwann unwiderruflich die Frage kommen oder wir überrascht werden, dass die Folgen schon gepostet werden, bevor wir sie aufgenommen haben. Es wird kommen.
Ich glaube einfach durch diese permanente Dauerpräsenz, dass wir 224 Folgen und jedes Mal da wieder 60 Minuten in das AI-Training reinspülen, ist, wenn du so einen generischen Film-Wissen-Podcast generieren möchtest, dass das hart geprägt sein wird, einfach von Insert, weil wir einfach so viele Stunden rausgeblasen haben. Egal, mal gucken.
Ich sehe das nicht als Nachteil, Alex.
Ich auch nicht.
Gut, perfekt. Auch da sind wir wieder d'accord. Dann lass uns doch dran festhalten und jetzt einfach die KI und damit quasi das Weltkulturerbe weiter befüllen. Ist das ein Deal?
Das können wir sehr gerne machen. Das heißt, ich habe gerade das Kommando erhalten, sehr subtil zu sagen, wir kommen zu den Ruckzuck-Reviews. Und Ronny hat wie immer zwei mitgebracht. Fühlt sich wieder direkt heimisch an. Und da hätte ich gesagt, starte er gerne ein, wenn er möchte. Und ich wage mich wieder da in die mollig warme Mitte.
Das klingt einladend. Punkt. Und es ist nach
wie vor. Für mich als für dich, aber ja.
Und es ist nach wie vor Anfang 2026. Und deswegen, nicht deswegen eigentlich, sondern konträr dazu, habe ich jetzt mal Sachen nachgeholt und bringe ein paar echt alte Schinken mit, so gesehen. Also alt im Kontext von, das stammt noch aus vergangener Zeit 2025. Und es ist gleichzeitig heute Thementag, nämlich große Michael Fassbender Schau, so ein Stück
sehr
weit.
Gut.
Soll ich mal anfangen mit meinem ersten Beitrag, mit meiner ersten Review?
Sicher dat.
Ich habe mitgebracht Black Bag. Der kam am 15. Mai 2025 in die Kinos. Der neueste, der letzte Film von Steven Soderbergh. Hast du den gesehen, Alex?
Selbstverständlich. Steven Soderbergh-Film.
Ja, okay. Ist bei dir Pflichtprogramm?
Fast. Aber gerade bei dem Cast und der Trailer hat mich durchaus interessiert. Und ja, bin gespannt, was du gesehen hast.
Dann bin ich auch mal auf dein Feedback gespannt. Steven Soderbergh, bekannt von Ocean's 11, Contagion, Magic Mike, also gefühlt auch jedes Jahr 1 bis 2 Filme mindestens am Start, mal größer, mal kleiner, irgendwie so ein gesundes Mittelfeld meistens. Und jetzt hier ein Film mit Cate Blanchett und Michael Fassbender in den Hauptrollen. Und um was geht's? Der britische Geheimdienstoffizier George Woodhouse erhält den Auftrag, einen Maulwurf innerhalb des MI6 aufzuspüren. Als seine Frau Catherine, ebenfalls Agentin, zu den Verdächtigen zählt, gerät George in einen Loyalitätskonflikt zwischen Beruf und Privatleben. Das klingt erstmal spannend, oder?
Ja, es klingt spannend und es klingt, wenn du es nur vorliest und auch keinen Trailer gesehen hast, sehr reißerisch. Im Sinne von, ich glaube, da geht man direkt rein mit Verfolgungsjagden, James Bond, Explosion im Weltraum.
Das kriegt man aber nur mit so einer modernen Erwartungshaltung, oder?
Ja, genau. Das kommt ja jetzt hier sehr britisch daher, finde ich.
Weil wenn ich es mal umdrehe, witzigerweise fällt mir es gerade so ein bisschen auf, versuche dich gerade mal an das Intro zu erinnern. George findet heraus, dass ein Maulwurf in seiner Firma arbeitet und seine Frau Catherine bla bla bla. Es könnte auch so ein bisschen Soap-Drama werden. Wir können ja mal gucken, was du denn jetzt, zu welchem Spektrum du vielleicht zählst oder zu welchem Spektrum ich da jetzt zähle bei dem Film. Und das ist nämlich genau das Ding, was man bei diesem Film, glaube ich, nicht haben darf. Die Erwartungshaltung an einen modernen, klassischen Spionage-Thriller mit Puff-Peng-Plautz. Sondern man muss ganz klar sagen, hier liegt der Fokus halt klar auf Dialogen und Charakteren statt auf Action. Und deswegen war für mich auch so die Vorüberlegung, als ich den Trailer schon ein bisschen gesehen habe, wusste, dass es von Soderbergh ist, funktioniert so ein vielleicht entschleunigter Spionage-Thriller noch im heutigen Kino oder Streaming. Und ähnlich wie bei dir weckt Steven Soderbergh bei mir immer Interesse, weil ich finde, man sieht schon, dass es ein Soderbergh-Film ist, weil dadurch, dass er oft mitschreibt, mitproduziert, eigentlich sein eigener Kameramann ist, hast du so eine Art Autorenfilm, was du da immer bekommst von ihm. Und sein Stilmittel ist aber schon so ein bisschen ruhiger, realistischer, kann man das so sagen, eben nicht so aufgeblasen. Und ich fange mal an mit so einem Thema Richtung Look. Ich finde, auch da hat er sich, glaube ich, echt durchgesetzt, weil er dachte, ja, mach mal und dreh mal hier auf 11 hoch. So, der Film hat so einen ganz eigenen Look, so ein bisschen Retro-Look, unglaublich viel Blumen und so Mistfilter drauf. Also es ist so unglaublich als wäre die ganze Zeit Fett auf der Kameralinse gewesen. Da bin ich sonst Fan, aber das war mir fast zu weich auch hier bei diesem Film. Das ist aber Geschmackssache. Und ich fand aber, das Lichtdesign ist für diese Produktion, also Lichtgestaltung, absolut halt spot on. Und auch das Grading fand ich sehr charmant. Teilweise schon ein bisschen poppig, muss man fast sagen, im Kontext von so einem Spionagefilm. Erinnert eher weniger an so einen gritty Jason Bourne, eher an so einen Oldschool James Bond oder sowas in die Richtung vielleicht.
Es war schon sehr stilisiert, aber auch in Kombination mit, ich sag mal, Kleidung und auch Kostümdesign in Kombination mit dem Grading.
Musik auch wieder ein Stück weit.
Musik und aber auch wie zum Beispiel die die Räumlichkeiten eingerichtet sind.
Durchgestylt ohne Ende. Ich dachte mir die ganze Zeit, in London, dieses Apartment, dieses Haus, was kostet es? Was kostet sowas?
Krass, ne? Mit dem ganzen Glas auch und so.
Und der Lifestyle. Und sie greifen es ja ein bisschen auf. Ne? Ich finde es überraschend, dass du so viel an Geld denkst. Und dann war die jetzt gegenüber.
Es wird ja thematisiert, ne?
Und dann war das gegenüber, ich bin schockiert davon, dass du so wenig an Geld denkst. Was man aber sagen muss, ist, dass die Handlung sich schon stark auf so einen sehr persönlichen Kreis orientiert im Film, anstatt so einer globalen Bedrohung oder die Welt geht unter. Also spielt natürlich so ein Stück weit schon mit, aber es steht halt nicht so im Vordergrund, wie man es vielleicht von anderen Filmen kennt. Und was mir auch so ein bisschen aufgedrängt hat, war so ein bisschen Murder Mystery, weil es eben nicht so Actionverfolgung sagt ist, sondern es gibt dann auch so mehrere Szenen, die sind extrem dialogbasiert. Und da fand ich nur ein bisschen schade oder kann ich nachvollziehen, glaube ich, dass sehr viele Dialoge stattfinden. Und gerade am Anfang wird die Story aber ein bisschen vertrackt erzählt, sodass, glaube ich, manche nicht verstanden haben direkt, um was es direkt geht und manche dadurch abgehängt wurden. Weil ich glaube, die Geschichte wurde am Anfang ein bisschen zu komplex präsentiert, als sie eigentlich ist oder hätte sein müssen. Kannst du so ein Stück nachvollziehen?
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das war ja genau auch gewollt, so ein bisschen, dass am Ende sich sehr komplex darstellende Themen manchmal, wenn du sie wirklich quasi runterbrichst, relativ simpel am Ende wieder sind und es gar kein großes Mysterium mehr gibt. Und ich meine, sie wenden ja da so ein bisschen auch das Ausschlussverfahren an. So würde ich es mal jetzt im weitesten Sinne nennen. Und ich muss gestehen, ich fand die Dialoge eigentlich sehr geil. Das ist aber, wie gesagt, ich stehe halt auf Soderbergh und wenn du, ich sag mal, Ocean's 11, wenn das der einzige ist, den du gesehen hast, dann erkennst du diese Handschrift auch direkt wieder in den Dialogen, die da zum Beispiel am Esstisch stattfinden. Sowohl die Pace als auch wie sie gedreht sind und dieses, ich weiß nicht, für mich das Händchen, sowas halt rüberzubringen, kurzweilig zu gestalten, was natürlich aber auch hilft, wenn es gut gemacht ist, gut geschrieben ist, aber du halt auch Leute hast, die es gut rüberbringen können. Und das Cast macht das meiner Meinung nach sehr solide. Es ist natürlich ein bisschen drüber. Das ist aber bei, also zum Beispiel die Ocean-Sachen sind ja auch ein bisschen drüber. Aber jetzt nicht so richtig, also es ist nicht Theater, aber fast.
Ja.
Aber ich fand es kurzweilig, muss ich gestehen. Auch die langen Dialoge.
Man muss sagen, weil du gerade Theater gesagt hast, gerade diese Dialogszenen in der Gruppe an dem Esstisch immer wieder stattfinden. Ja. Auch da würde ich wieder sagen, kammerspielartig, weil sehr lange, sehr ruhig, unglaublich unangenehme Stimmung, die sich dadurch teilweise auftut.
Unangenehme Stimmung, aber dann und am Anfang ist es ja auch noch alles relativ ruhig und trivial und dann werden ja diese Feindseligkeiten immer intensiver und das Pacing und die ganze Geschwindigkeit erhöht sich ja auch. Das ist wie so ein Zug, wo du genau weißt, dass der auf und ab ein Zug ist. Dass du immer schneller wird, es gibt keine Bremse mehr.
Ja.
Und es ist aber ganz geil, dabei zuzugucken, quasi, wie das quasi die Klippe hinabsaust.
Ja, kann ich nachvollziehen. Was mir noch aufgefallen ist, dass die Charaktere von George und Catherine, also Fassbender und Blanchett, sehr kühl gezeichnet sind.
Das stimmt.
Das, glaube ich, könnte den einen oder anderen Zuschauer oder Zuschauer ein bisschen abtürnen, weil die emotionale Verbindung, glaube ich, da ein bisschen fehlt.
Wirken sehr, sehr weit weg und das war für mich auch schwer zu greifen, ob dieser Disconnect auch der Beziehung gilt zwischen den beiden. Dem schien ja aber nicht so.
Genau. Also sie ergänzen sich dadurch wieder ganz gut, wenn sie so
nebeneinander stehen. Genau, wo ich mir dachte, ob das genau der Punkt war, ne? Dass du quasi, wenn du zwei Personen hast, die von ihrer Art so sind, dass die dann aber tatsächlich wieder funktionieren miteinander, weil sie sind ja Mann und Frau tatsächlich. Scheinbar auch erfolgreich, also in ihrer Beziehung, meine ich.
Ja, genau, das habe ich dann auch mitgenommen. Und ich finde, dass du genug Nebenfiguren hast, die von ihren Charakteren zusätzliche Facetten ins Spiel bringen, um das wieder ein bisschen halt zu erweitern und aufzubrechen, diese krasse Unterkühlung.
Ja.
insgesamt, damit würde ich jetzt auch schon ein Stück weit zum Fazit kommen, um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ich finde, es ist ein, muss man ganz klar sagen, ein ruhiger, sehr stilvoller Spionage-Thriller mit starker Atmosphäre und typisch Soderbergh-Handschrift. Aber es ist eben kein Film für jeden. Wenig Action, viele Dialoge, zurückhaltende Dramatik, auch Dynamik, was die Kamera angeht, unglaublich viele statische Aufnahmen, weil wenn es keine Motivation gibt, für die Kamera durch die Luft zu fliegen, dann macht Soderbergh das halt nicht. Also ganz klassisch. Die Kritiker loben den Film, wenn man mal so guckt, 96% bei Rotten Tomatoes, 70% nur bei den Zuschauern. Da gibt's so ein kleines Gap, das liest man auch immer wieder in den Reviews. Aber ich persönlich fand's sehr erfrischend und spannend genug, um mal wieder so klassisch zurückgefahren, wirklich entschleunigt, so einen, ich sag's nochmal, Spionagefüller zu sehen. Und ich fand's kurzweilig. Ich fand's vor allem nach hinten raus dann immer lohnenswerter, ihn zu gucken. Und habe mich gut unterhalten gefühlt und gebe gut und gerne 4 von 5 Sternen mit.
Das ist genau die Wertung, die ich abgegeben hatte, nachdem ich ihn gesehen habe, weil ich auch fand, er findet das Rad jetzt nicht neu an keiner Stelle oder ist auch keine Innovation oder sonst irgendwas, aber in sich insgesamt ist es einfach so solide, dass es halt einfach zu was richtig Coolem geworden ist und deswegen war es bei mir auch 4 von 5. Ja, fand ich gut.
Daran nochmal ganz kurz anknüpfend, der Film hat schätzungsweise 50 Millionen US-Dollar gekostet, was ich nicht günstig finde.
Nee, ist es nicht, aber sieht man hier und da tatsächlich, das ist halt da kompromisslos sozusagen.
Man spürt's.
Aber ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn du gesagt hättest, es war nur die Hälfte.
Ja, bei Soderbergh kann das ja, seine letzten Filme, Presence oder sowas, oder Unsane, für 1,5, 2 Millionen gedreht, ne, irgendwie so ein Schnapper. Das Problem ist
deswegen,
halt nur.
Ich unterbreche, aber ich will nicht wissen, wie viel davon für Fassbender, Blanchett und so weiter, Gage rausgegangen ist in Summe.
Und das Problem ist leider nur, dass der Film hat bis jetzt 44 Millionen eingespielt, also hat nicht mal seine Grundkosten gedeckt. Und das ist natürlich dann schon,
ja, aber unter uns, da scheißt doch
schwierig
drauf, oder? Mittlerweile.
Na, erstens das. Und ich glaube, er hat natürlich immer, glaube ich, den Ocean's 11 Bonus. Und er macht eben dann zwischendurch immer mal wieder 2, 3 Filme für 1 Million, die vielleicht irgendwie 10 einspielen sowas. Und dann kann man ihm vielleicht doch nochmal was reindrücken wieder.
Die Differenz zahlt er aus der Portokasse, glaube ich.
Ich hoffe das, weil die Filme sind gut genug. Sie decken gut diesen Mittelklassebereich ab, den es teilweise echt selten so zu sehen gibt. Und deswegen, Daumen nach oben. Genau.
Cool.
Und damit schmeiße ich den Ball wieder zu dir, Alex.
Ich werde jetzt heute nochmal dem ehemaligen Nerd Science gerecht und habe was mitgebracht, das ist so Nische, das kannst du dir gar nicht vorstellen, aber gleichzeitig ist es das eigentlich auch nicht wirklich. Ich habe mitgebracht eine Mini-Anime, 3D-Anime, wie auch immer, Serie, die du exklusiv nur auf YouTube gucken kannst. Die nennt sich Milky Subway The Galactic Limited Express.
Das klingt gut. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich davon schon mal was gehört habe.
Mit Sicherheit nicht. Das Ganze besteht aus 12 Episoden und die gehen 4 Minuten a pop.
Oha.
Das heißt, du bist in schlanken 40, 45 Minuten durch die Nummer durch.
Okay.
Der YouTube-Kanal, und deswegen würde ich dir das mit der Nische ein bisschen dementieren, hat 1 Million Subscriber.
Ja.
Jede Episode, die wurde übrigens in 11 Sprachen gedubbt, also synchronisiert mittlerweile und hat zig Dutzend Untertitel. Und in Summe wurde, glaube ich, jede dieser 12 Episoden, ich sag mal so roundabout zwischen 3 und 8 Millionen Mal gestreamt. So, von daher kann man eigentlich schon nicht mehr so richtig von Nische reden. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Lass es mich mal in meinem Hirn gerade noch unter Special Interest abheften, weil ich gucke gerade auch in den Kanal rein und ich bin gerade noch ein bisschen überfordert. Ist
überfordert, ja, weil da sind hunderte Videos drin, weil eben jeder Dub 12 Videos und wenn du 11 Dubs hast und 12 Videos, dann kommst du zu 121 Episoden, die da auch in der Playlist sind. Aber warum habe ich den Scheiß jetzt mitgebracht überhaupt, fragst du?
Ja,
das
sage
ist,
bitte.
Eine gute Frage. Das Ganze ist von Yohei Kamiyama. So, der hat einen Kurzfilm gemacht und auf dem basiert jetzt dieses Follow-up so ein Stück weit mit den Hauptfigurinnen, mit den Protagonistinnen, die hier wieder zurückkommen. Und dieser Herr Kamiyama, der ist nicht nur der Regisseur und Drehbuchautor und Produzent,
sondern
der ist auch der Character Designer, der Rigger, der Animateur.
Okay.
Und hat das jetzt hier diese 12 Episoden natürlich mit ein bisschen Hilfe, aber das ist so ein One-Man-Army, so ein bisschen. Und das imponiert mir immer ein Stück weit.
Okay, es erinnert mich so ein bisschen Godzilla Minus One-mäßig.
Auf jeden Fall, weil das reißt jetzt quasi hier auch wieder nicht sozusagen, also das ist jetzt nicht ungesehene Animationskraft, die da dir entgegenströmt, aber es ist schon richtig, richtig dolle gut animiert, das Ganze. Und worum geht's da? Das ist so eine Zukunft, die ist so ein bisschen retro angehaucht. Und da geht's um einen Menschen und einen Cyborg, die aber, ich sag mal, ebenbürtig sind, also menschlich, kognitiv menschlich offensichtlich. Mhm. Die haben gegen das Verbrechen verstoßen, Vandalismus und ich weiß nicht, irgendwie gegen die Polizei aufgewiegelt und das erklärt auch kurz so ein Officer, der die da belehrt. Die Gefängnisse sind überfüllt und deswegen geht ihr nicht in den Knast, sondern müsst Community Service, also gemeinnützige Arbeit leisten. Und die ist in dem Fall für die beiden und noch für 6 andere einen interstellaren Zug, den Galactic Limited Express, der leer ist, zu reinigen.
Okay, ja.
Es kommt aber sehr viel twistiger, als du denkst, denn das geht schon so ein bisschen Richtung Action, denn dieser Zug fährt dann nämlich ab, was er eigentlich nicht soll. Und kann nicht einfach so gestoppt werden. Und dafür müssen die dann da eine Antwort finden. Und eigentlich finden die sich alle blöd, müssen sich aber zusammenraufen. Mhm. Aber so wahnsinnig viel Plot kannst du natürlich auch nicht erzählen in 40, 45 Minuten. Nichtsdestotrotz, und das ist halt das, was ich hier einmal ganz, ganz stark rausstellen möchte, nicht nur die Animation, sondern das Pacing und der Tonschnitt, dieses Taktgefühl zu haben für nicht nur Situationskomik, sondern einfach auch für einen Umschnitt, der einfach nur, dass die Tatsache des Umschnitts dich zum Lachen bringen kann, was ich im Prinzip eigentlich seltenst gesehen habe von jemandem, der nicht James Gunn ist.
Okay.
So kann man es eigentlich sagen. Also es nimmt sich ganz klar Anleihen dort, meiner Meinung nach. Und die japanische Synchro ist hier nochmal herauszustellen, denn üblicherweise bei Anime sind japanische Synchronsprecher sehr... Wir hatten das Thema gerade, sehr Theater. Mhm. Sehr klar, sehr überschwänglich. Und hier wird es so dreckig runtergerotzt, wie die tatsächlich reden würden. Teilweise in einer Geschwindigkeit, das ist unglaublich. Und was es für mich so besonders gemacht hat, ich versuche es kurz einmal noch, gib mir die Zeit, in Worte zu fassen. Du guckst das. Du guckst in Japanisch, das heißt, du musst Untertitel lesen. Mhm. Okay, das heißt, du liest die Untertitel. Dann ist aber im Prinzip der Dialog tatsächlich gerade schon passiert, die Szene ist passiert, es gab vielleicht schon einen Umschnitt, dann hast du aber erst fertig gelesen, verstehst final, worum es in der Szene ging, kannst interpretieren, wie die Lines delivered wurden, wie das Bild dazu war. Da läuft eigentlich schon die nächste Szene, du bist aber gerade dabei noch zu appreciaten, wie lustig das gerade davor war. Mhm. Dann geht aber schon das nächste los und du bist im Prinzip diese 3-4 Minuten permanent mit der letzten Szene beschäftigt, was aber dafür sorgt, dass du irgendwie, ich zumindest das Gefühl hatte, das Ganze intensiver zu gucken, besser aufzupassen, mehr dran zu bleiben. Und meiner Meinung nach wird das hier belohnt. Es ist jetzt nicht charakteraufbaumäßig besonders tiefgründig, aber ich fühlte mich einfach konsequent gut unterhalten, weil es animationstechnisch, audiovisuell richtig, richtig cool gemacht ist. Es gibt ein kleines bisschen einen Twist noch, aber jetzt nicht der Rede wert. Ich fand es wirklich sehr, sehr kurzweilig. Ich kann jetzt auch verstehen, warum es da so eine große Gefolgschaft, Anhängerschaft gibt in diesem Nischenbereich. Und das ist das Coole daran, diese ganze Scheißarbeit hat sich für den gelohnt, denn 2026 kommt das Ding in Langform mit extra Content als Film nicht nur raus, sondern in die japanischen Kinos. Und das finde ich einfach cool, so Rooting for the Underdog. So, der hat einen Kurzfilm gemacht, daraus ist jetzt diese 12 Episoden Mini-YouTube-Serie entstanden und die kulminiert jetzt 2026 für ihn in einem Kinofilm. Das ist schon mega cool, fand ich.
Aber hilf mir noch auf die Sprünge, was ist die gesamte Lauflänge jetzt von den 12 Folgen insgesamt?
4 Minuten.
4 Minuten.
12 mal 4.
Also insgesamt 40 bis...
Genau. Das heißt, du kannst alles in 40, 45 Minuten dir runterrocken, fertig gucken. Und jetzt, wo ich drüber spreche, hätte ich direkt Bock, das gleich nachher nochmal einzuschieben.
Und er bläst das jetzt auf einen Kinofilm auf.
Ich weiß nicht, was dann die Lauflänge sein wird, ob das wirklich dann verdoppelt wird auf 90 Minuten oder. Trotzdem, das ganze Worldbuilding, das sie anteasern, weil viel mehr Zeit hast du nicht. Das gibt es sogar her, glaube ich, meiner Meinung nach.
Okay.
Das ist ganz geil. Also ich würde gerne von dem Universum mehr sehen, und wenn es nur Kurzfilme sind oder eine nächste Serie, wieder 6 Episoden von irgendwas oder so. Ich hätte Bock auf mehr, und dadurch, dass das halt, wie gesagt, zumindest in meiner Bubble noch sehr, sehr nischig ist, wollte ich halt heute hier einmal Milky Subway, The Galactic Limited Express mitbringen. Wie gesagt, kostenlos auf YouTube zu gucken, und ich gebe dem bocksolide 4 von 5. Super kurzweilig, kann man machen. Tut nicht weh, 40 Minuten, komm mal.
Also ich sag mal, guter Einstieg ins Jahr, und danke, dass du dem Tech Nerd Science hier quasi yes. nochmal alle Ehre.
Das ist schon hart nerdig, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist 2025 erschienen, es ist also noch gar nicht so lange da und dafür diese Views zu haben, das ist schon beachtlich.
Stark, finde ich gut.
So, und jetzt darfst du schließen. Mit einem weiteren Fassbender habe ich rausgehört.
Mit einem weiteren Fassbender, ja. Und zwar habe ich noch mal was nachgeholt, was mich das ganze letzte Jahr 2024 begleitet hat. Und ich habe es nie geschafft nachzuholen. Es war aber omnipräsent in den Medien. Und zwar Kneecap. Sagt dir das was, Alex?
Ad hoc nicht, um ehrlich zu sein.
Ad hoc nicht? Oh, wow. Das finde ich interessant. Der Film kam gerade noch, also aus 24 rübergerutscht ins Jahr 2025, kam am 23.01. in unsere Kinos, war vorher so ein Festivalläufer und hat zum Beispiel den Publikumspreis 2024.
Ach, ja, das Cover sagt mir was, ja.
2024 beim Sundance gewonnen. Und das ist das Regiedebüt von Rich Papiett. Und ich zähle jetzt nicht auf, wer mitspielt, weil es sind alles Iren und ich würde ihre Namen absolut wegbutschern. Deswegen sage ich einfach, um was es geht. Es geht um die fiktionalisierte Ursprungsgeschichte der irischsprachigen Rap-Gruppe Kneecap, die sich in Belfast Anfang der 2010er Jahre gegründet hat.
Nicht gegründet hat.
Was, nicht gegründet hat?
Weil es fiktional ist, hast du gesagt, ne?
Ach so, fiktionalisierte.
Ah,
Erzählung.
Okay, das ist nämlich meine Frage.
Ja, warte, ich komme noch gleich dazu. Und okay. Zwar, es sind drei Außenseiter, zwei junge Männer und ein frustrierter Lehrer. Die formieren eine Band und finden in der Musik Ausdruck für ihre Wut, Identität und politischen Protest. So, was heißt das jetzt? Das habe ich mich schon gefragt, als ich von dem Film gehört habe. Und wie gesagt, es war so ein bisschen omnipräsent, widerspricht sich jetzt, aber man hat es immer wieder gehört, es wurde von vielen empfohlen. Ich habe es dann gesehen, hier bei uns in der Stadt lief es irgendwie auf so einer Studi-Kinoreihe lief es dann und war auch in den Independent-Kinos zu sehen. Und ich hatte am Anfang Skepsis, weil ich dachte, oh, es ist ein Biopic. Da bin ich mittlerweile eigentlich echt häufig raus. Und dann ist es noch Rap. Das ist jetzt nicht mein Musikgenre erster Güte. Dann wurde aber mein Interesse geweckt. Erstens durch diese mediale Präsenz, hat bei Sundance gewonnen. Dann fand ich es noch interessant, weil ich finde Irland als Land super interessant, bin gerne dort. Irische Kultur, Sprache, Subkultur, Nordirland-Konflikt, alles Themen.
Wollte ich ja sagen, da gibt es auch Konflikte. Ne?
Genau, da gibt es richtig viel und es ist richtig interessant. Und ich hatte ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder Filme, die aus Irland kamen, Nordirland, auch diesen Konflikt nochmal in einer anderen Form letzten Endes aufgearbeitet haben. Und genau, deswegen war meine Neugier geweckt und deswegen habe ich ihn jetzt endlich mal auch nachgeholt mit ein Jahr Verzögerung. So, wie kann man denn jetzt sowas erzählen? Und jetzt hast du es gerade schon die Frage gestellt. Es geht um eine Geschichte, wie drei Leute eine Rap-Gruppe gegründet haben und bevor man jetzt in dieses Raster fällt, ist ein Biopic und kommen irgendwie ein bisschen so aus der Gosse und haben sich hochgearbeitet und Drogen und schlimm, bauscht man hier die Geschichte einfach komplett auf, dreht sie hier auch auf 11 und macht kein klassisches From Hero to Zero, sondern man macht es satirisch überhöht, baut Gesellschaftskritik
ein. From Zero to Hero.
Was habe ich gesagt?
Andersrum.
Siehst du, aber auch das macht man nicht, sondern man arbeitet eben mit satirischen Überhöhungen, baut Gesellschaftskritik mit rein und schafft dadurch nicht komplett was Neues, aber schon was anderes, eben um nicht in dieses klassische Biopic abzudriften.
Aber gab es die wirklich oder sind das jetzt fiktionale Figuren?
Nee, es ist komplett basiert auf der Band, die so existiert.
Ah ja, okay.
Mit der Attitüde, mit den Songs, etc.
Okay, aha, verstehe. Okay, aber die haben gesagt, fuck you auf historische Genauigkeit.
Korrektheit, genau.
Okay, finde ich gut.
Genau, also es ist zum Teil, wie man auch so im Netz bei der Recherche liest, teilweise gibt es so autobiografische Bezüge, wo sie herkommen, was sie erlebt haben, was andere Freunde erlebt haben. Es gab mal Kontakt mit der Polizei und das eben wird auf 100 gedreht, wird zusammen vernetzt zu einer teilweise irrwitzigen Geschichte. Und ich nehme es direkt vorweg, was mir unglaublich gefallen hat, ist die Darstellung der Charaktere, denn ich musste wirklich im Film dann zweimal nachdenken, sind es jetzt die Leute aus der Band oder wurden die jetzt gerecastet durch Schauspieler und sind tatsächlich halt die Bandmember, die sich selbst spielen.
Ach, tatsächlich? Ah, okay,
und ich cool. Hab's nicht gecheckt, weil sie machen das spot on, sie machen das richtig gut und sie machen das halt super authentisch. Es ist jetzt kein Hollywood-Niveau.
Kann ja auch nicht jeder, ne?
Eben, es ist kein Hollywood-Niveau, aber es ist, du guckst es und wie gesagt, du verstehst es am Anfang nicht, ob es wirklich halt Schauspieler sind oder nicht. Und dadurch hat es so eine unglaubliche Nähe. Es ist authentisch, trotzdem irgendwie jung und rotzig. Und das fand ich halt super, super gut. Und Michael Fassbender spielt eine kleine Nebenrolle als Vaterfigur mit einer super krassen Ernsthaftigkeit und so einer eher emotionaleren, tiefergehenden Komponente. Und dadurch hast du so ein ultra grobes Spektrum auch, was den Film angeht, zwischen lustig überdreht, ohne albern zu werden, aber auch die nötige Ernsthaftigkeit, um dich immer wieder ein bisschen zu erden. Und das geschieht nicht nur die ganze Zeit durch den Nordirland-Konflikt, der wird auch direkt am Anfang durch den Aufsprecher gesagt, nö, nö, das machen wir jetzt mal klassischerweise hier nicht, ne, wie es sonst immer losgeht, ist aber eigentlich die komplette DNA der Geschichte und der Hauptcharaktere. Also das kriegst du einfach nicht weg, das gehört einfach dazu. Und was ich einfach sehr gut finde in diesem Film, sind diese sehr überspitzten, eben unterhaltsamen Elemente. Du hast trotzdem Polizeiverfolgungsjagden, Drogenexzesse, du hast auch die ein, zwei Sexszenen, aber es ist nie, dass du sagst, oh, das ist albern und das ist jetzt so ein bisschen Clickbait, wollte ich gerade sagen, sondern es ist immer Mittel zum Zweck, um so eine leichte Satire einzubauen, um irgendwie auch da wieder diesen Kulturclash zwischen Großbritannien, Nordirland, Irland einzubauen und da diese Dynamik einfach reinzukriegen. Und am ehesten würde ich es noch beschreiben zwischen, es ist eher so wie so Trainspotting und so ein Stück, falls du dich noch erinnern kannst, die letzten Jahre Get Duked, auch mit jungen Leuten, die dann da im auf der Insel im Hinterland halt plötzlich auf eine Gefahr treffen. Jung, rotzig, überzeichnet, aber eben mit Herz. Was ich auch noch kurz hervorheben will als letzten Punkt ist, dass sie ja ihre Musik auf Irisch, also Gälisch so gesehen formulieren und halt in die Welt hinaus posaunen. Und das ist ja quasi schon in Irland höchst Nische. Und aber auch im Film greifen sie auf, dass es eben nicht nur Mittel zum Zweck ist oder aus der Not geboren, sondern dass sie sagen, dass es ein Stück weit, sie sagen es nicht direkt, aber schon so ein Stück weit Kulturkampf ist, weil die irische Sprache ein Stück weit ja auch in Nordirland unterdrückt wurde, seit ein paar Jahren erst jetzt auch vom Gesetz her geschützt ist und sie dadurch auch ein Stück weit diese so eine ganz komische Kombination aus Popkultur und kultureller Identität halt nochmal ins Bewusstsein bringen. Und das finde ich sehr stark und es wird durch diesen Film halt nochmal besonders hervorgehoben. Zusätzlich, und damit komme ich schon ein Stück weit zum Schluss, Bild und Ton, es gibt auch ein, zwei so 2D-Grafiken, die werden manchmal so eingespielt, es wird viel mit Musik gearbeitet, ein, zwei rasante Schnitte, hier und da mal Zeitlupe. Also es wird schon viel kreativ aufgefahren, um den Film halt auch so ein bisschen, ja, einfach poppig zu erscheinen zu lassen und einfach diesen nötigen Drive, den du für diese Geschichte hast, den du vielleicht auch für diese Musik brauchst, einfach auch wirklich halt reinzukriegen und eben nicht nur Rap-Fans durch so eine tragische Geschichte irgendwie abzuholen. Und das fand ich insgesamt sehr, sehr stark und war ich halt auch ein Stück weit überrascht und meine Erwartungen wurden dann dementsprechend auch gut eingefangen. Das Einzige, was jeder wissen muss, der Film ist größtenteils auf Englisch mit einem krassen irischen Akzent und ohne Untertitel, falls man die nicht hat oder irgendwie nichts zur Hand hat, da bin ich echt schon ins Schwitzen gekommen. Also das empfiehlt sich tatsächlich, die einzuschalten.
Ja.
Insgesamt aber fand ich, ist es ein frischer, frecher, politisch relevanter Musikfilm. Also kein klassisches Biopic eben. Die Mischung stimmt, wie du es gerade schon bei Black Beck gesagt hast. Humor, Gesellschaftskritik, Nahbarkeit, einfach so ein rundes Ding, wo man jetzt nicht gucken muss, ah, das ist nicht perfekt, das ist nicht perfekt, das ist nicht perfekt, sondern es ist einfach eine richtig coole Nummer. Es schafft eine, und auch ohne Nähe zum Thema oder zum Genre, wirkt es unterhaltsam, es lässt sich kurzweilig wegschauen und im Endeffekt hast du sogar noch so gesehen einen kulturellen Mehrwert, weil du wieder ein bisschen was lernst und dir diese Themen halt nochmal ins Gedächtnis gebracht werden. Und ich hatte halt echt Spaß und gehe teilweise die sehr positiven Kritiken mit und gebe gerne 4,5 von 5 Sternen an Kneecap.
Cool.
Spiegelt sich auch ein bisschen im Web, 7,6 bei IMDb, das ist schon deutlich mehr als Bock solide. Rotten Tomatoes überschwänglich 96% und 95%. Also kann man gut mitgehen und ich sage, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, das Ding.
Jo, muss ich dann wohl irgendwie mal tun, wa? Offensichtlich.
Genau. Also halt die Untertiteltaste bereit, weil es wird schwierig.
Ja, immer.
Teilweise, wenn du im O-Ton guckst. Aber ich fand's gut. Hat mich gut unterhalten.
Cool, ja, freut mich. Ja, klingt spannend. Hatte ich tatsächlich einfach gar nicht auf dem Zettel, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt aber nicht uninteressant.
Dann feel free. Setz ihn dir auf die Watchlist und falls du Bock hast, kannst du ihn irgendwann mal mitbringen.
Auf jeden Fall, ja.
Und damit sind wir durch die Reviews durchgeslidet. Oh, ja. Falls du nichts mehr hast, was du noch hinzufügen
bei
möchtest.
Bei den Reviews sind wir durchgeslidet, ja. Ja. Und kommen zu den Releases tatsächlich.
Ah je. Mir schimmert, mir deucht Böses, Schlimmes. Nein, wie sagt man?
Mir schwant Übles?
Mir schwant Übles? Ach egal. Mensch, zum Glück machen wir nichts mit Sprache, Alex.
Ja, richtig.
Aber ich versuche mal in die
Richtung. Schwan Böses, oder? Ist Schwan. Keine Ahnung. Egal. Schwan einfach mal über die Releases.
Über den Klee-Hypen ist mir auf jeden Fall vom letzten Mal noch hängen geblieben. Das fand ich sehr charmant.
Auch schön, ja.
Fand ich auch gut. Also, was kommt denn demnächst in die Kinos und auf die Streaming-Plattformen und was müssen wir vielleicht noch nachholen? Und da ist mir ein was ins Auge gestochen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen, auch weil es sehr kurzfristig beworben wurde. Und zwar rückblickend betrachtet, am 12.01. kam die dritte Staffel von Primal raus. Animations Yep. Serie von Tartakovsky. Ja. Und alle, da kommen wir gleich nochmal dazu, die jetzt schon bei HBO Max die Abo gelöst haben, können sie es da anschauen in Europa.
Ja, ich wollte es tatsächlich auch, ich hatte es auch gelesen in meiner Social Media Bubble und wollte es eigentlich in der letzten News-Folge noch mit reinklatschen, weil ich weiß, dass du es auch gesehen hattest, die ersten beiden Staffeln. Ne? Mhm. So, ich weiß gar nicht, ob das auch meine Empfehlung war, aber so halb.
So halb, glaube ich. Ja. Hast du's denn, du hast es noch nicht geguckt, wo ich es mit
ich hatte. Hab doch, ja. doch. Doch.
Ich glaube, du hast es nach mir geschaut.
Die erste Staffel hatte ich da zu dem Zeitpunkt geschaut. Du warst, glaube ich, nur schneller fertig dann.
War das so? Egal, Alex. Ist ja kein Wettbewerb hier.
Richtig, aber ich war halt skeptisch, was die dritte Staffel betrifft trotzdem, als ich gehört habe, dass es eine gibt. Ich hätte mir gefreut, wenn er wieder sich was Frisches überlegt, aber gleichzeitig bin ich auch gespannt, keine Ahnung.
Ja, also ich dachte, der Sack ist zu und fand es interessant, wie es jetzt weitergeht, genau. Also um mal bei unserer typischen Hot-or-Not-Regelung zu bleiben, für mich auf jeden Fall ein Auto-Hot. Hot.
Ja,
Hot. Genau. Mhm. Und rutscht, glaube ich, so halb wieder auf Amazon Prime für bare Münze rein. Also bin gespannt. Ja. Mhm. Auch nochmal rückblickend betrachtet, 16.01., da kam The Rip bei Netflix raus. Schon gesehen, Hot or Not?
Naja, zwangsläufig natürlich ein Streaming-Hot irgendwie schon. Aber also ich befürchte das Schlimmste, ich werde es mir aber irgendwie zeitnah sicherlich geben. Ja.
Ja, Matt Damon, Ben Affleck mal wieder zusammen in so einem Crime-Thriller.
Jo, das ist echt cool, ist die beiden zusammen, ne?
Ja, aber der Trailer...
Sind ja gemeinsam auch schon Oscar-prämiert, muss man ja leider sagen. Oder das heißt leider, muss man ja sagen.
Naja, ich bin nach wie vor Havoc geschädigt, ne? Also es hat immer noch echt harte Spuren bei mir hinterlassen. Wird jetzt nicht so eine Nummer werden, aber...
Ja.
Bring gerne mal mit, Alex. Auch am 16.01. rausgekommen, und zwar bei Wow Ponies. Ist so Crime, Comedy, Retro, Agenten, Spionage, Dingens. Eher so, wie man sich jetzt modernen Spionagefüller vorstellen würde.
Ja.
Mit Emilia Clarke und Hayley Lou Richardson. Staffel 1, Serie, by the way. Hot or not?
Erstmal not. Trailer hat mich nicht komplett überzeugen können und noch eine Serie in der ersten Staffel erstmal aussitzen, noch ein bisschen, glaube ich.
Ja, ich fand's charmant, aber wow, falsche Plattform für mich, deswegen auch not. Gucken wir in die Zukunft. Mit Serien geht's brutal weiter. Ab 19.01. kommt A Knight of the Seven Kingdoms bei HBO Max raus. Also Game of Thrones Vorgeschichte. Nope. Hot or not? Nee, bin ich auch raus. Ich weiß nicht. Hat mich verloren. Game of Thrones. Sorry. Dann gucken wir weiter. 21.01. Steel. Staffel 1 auf Amazon Prime. Auch wieder Spionage-Thriller oder sowas Crime-Thriller-mäßig mit Sophie Turner in der Hauptrolle, die wir jetzt auch schon mal diese Woche als Lara Croft sehen konnten. Mhm. Auf den ersten Teaser-Bildern.
Ja, yep. Nope.
Nee, Bild auch raus. Aber Tomb Raider mit Sophie Turner?
Weiß ich noch nicht, Bild reicht nicht. Kostüm sah cool aus, bei ihr bin ich mir trotzdem noch nicht so ganz sicher. Ich fand tatsächlich hier Mr. Sons of Anarchy als Kratos interessanter für die God of War-Adaption. Das war ja, kam ja auch quasi am gleichen Tag oder so online. Das fand ich besser gelungen, aber zeigt mir einfach mal einen fertigen Trailer und dann reden wir nochmal.
Okay, lassen wir uns überraschen. Dann gucken wir weiter. 22.01. Hamnet. Huf, schwermütige Romanverfilmung. Aber der neueste Film von Chloe Zhao, die zuletzt vor 4 Jahren mittlerweile Eternals gemacht hat, wird mit Preisen überschüttet und Lobhudelei. Hot or not?
Nope, bin ich leider raus. Also ja, Mescal bestimmt, also gute Schauspieler bestimmt, aber ist nicht mein Metier.
Ich setze ihn mir auf die Liste, aber ich glaube, da brauche ich die richtige Mut für. Gucken wir weiter, Mercy mit Chris Pratt. Da hat man schon gesagt, Sci-Fi-Thriller, boah, sah nicht gut aus.
Nee, das Ding ist, ich habe so einen Guilty-Pleasure-Film, der tatsächlich ab und an läuft. Und das ist ein Beckmann-Bitter-Film, nämlich Wanted.
Wanted.
Den finde ich geil.
Mit der Jolie, der Angelina.
Ja.
Und
ja.
Dem Schotten, wie heißt er?
Ja, korrekt. mit den Kugeln, die man um die Kurve schießen kann und so.
Ja,
den fand
stimmt.
Ich irgendwie, war der cool. Der hat einen coolen Soundtrack, der war teuer produziert, der hat ein cooles, sexy Cast. Das basiert auf einer coolen Comicvorlage. Dann damals habe ich gesagt, hier, den Beckmann-Bit, auf den musst du im Auge behalten. Der ist hot shit. Und dann kam mehr von dem, was ich gesagt habe, weniger hot.
Okay.
Mehr von dem anderen.
James McAvoy, by the way. Mir fiel sein Name gerade nicht mehr ein.
Yep. Yep.
Okay, nee, für mich auch.
Ja, und Morgan Freeman, by the way.
Ja, Mann. Okay, aber für mich Mercy auch not. Am gleichen Tag Splitsville, den habe ich mir mit draufgenommen. Film mit Dakota Johnson und Adria Arjona ist der neueste Film von Michelangelo Covino. Der hat vor, 2022, glaube ich, oder 20 schon, ewig her, hat er The Climb gemacht, den habe ich mitgebracht. Den fand ich ganz charmant. Jetzt hier nächster Film.
Das war sehr cringy zu gucken, den Trailer für Splitsville. Deswegen bin ich bei einem Not, leider. Also es...
Hier weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich packe ihn mir auf die Watchlist, sag erstmal vorsichtig hot, sehe aber die ersten Kritiken und befürchte, gehe mal von dem nicht so guten aus. Und noch auf der Liste, vielleicht interessiert dich das auch gerade mit deinem Milky Way Space Train, auch im Kino ab 22.01. Lesbian Space Princess. Siehst du dich da?
Da hat mich tatsächlich die Optik nicht so richtig abholen können, ehrlich zu sein. Also audiovisuell jetzt nicht meine Baustelle. Wenn es jetzt unbedingt sein muss irgendwie und ich besonders gute Kritiken lese, dann ändert sich da vielleicht noch was dran, dann gebe ich eine Chance. Aber erstmal würde ich sagen, eher not.
Ja, also für mich auch eher so ein Streaming-Hot. Kino, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht. Sorry dafür. Aber Animationsfilm geht also am ehesten noch so das weibliche Pendant zu Rick and Morty, so ein bisschen.
Ja.
Wenn man es so beschreiben sollte irgendwie, genau.
Wie gesagt, Rick and Morty fand ich jetzt von der Animation auch nicht so mega geil, aber da war es dann halt die restliche Qualität, die gestimmt hat. Und vielleicht ist das hier ja auch so, ne?
Ja, muss man vielleicht auch reinwachsen. So, auch noch, ab 22.01. Ich habe es mir jetzt hier, ich kann meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. The Beauty, neue Sci-Fi-Serie auf Disney Plus mit Ashton Kutscher. Geht ein bisschen in die Substance-Richtung. Also wird irgendwas verkauft, was einen schöner werden lässt, was dann aber
heiß
es nicht tut. Ja.
Nee, also heiß im Sinne von
hot.
Körperlich heiß. Ja. Also so wie ich glühe. Ja. Super schräges Marketing mit ganz abgefahrenen Plakaten, fand ich. Und auch einem super schrägen Teaser. Fand ich nicht uninteressant, aber sah halt für mich irgendwie so trotzdem auch ein bisschen aus, wie wird nach der ersten Staffel abgesetzt. Ich will niemandem zu nahe treten. Ich wünsche mir es nicht so.
Autsch.
Aber erstmal, ich sag mal, not, bis ihr mir eine zweite Staffel bestätigt.
Okay, dann lasse ich es so stehen. Dann ab 28.01. kommt Wonder Man, das ist eher wieder deine Baustelle, Disney Plus, Staffel 1. Also so eine Meta-Comedy-Superhelden-Serie aus dem Marvel-Universum? Fragezeichen an Alex?
Ja, alles das. Also sind sehr vage noch mit dem Plot. Der letzte Trailer war aber noch so der mich am meisten abgeholt hat, weil er ein bisschen klassischer wieder Richtung Superhelden-Richtung geht. Da bin ich tatsächlich erstmal bei einem Hot, glaube ich.
Dann bring's gerne mit. Ich bin bei Marvel, wie gesagt, gerade ein bisschen raus, aber sah charmanter aus als alles, was ich so die letzten 1-2 Jahre gesehen habe. Und daher go for it. Gleicher Tag noch, auch Streaming, Prime Video, The Wrecking Crew, Action-Komödie, unter anderem mit Dave Bautista. Der Trailer. Uff. Dann soll ich weitergehen? Für mich ein Not.
Ja,
für mich ein Not. Okay. 29.01. wieder Kino und zwar Send Help. Da hatten wir schon über den Trailer gesprochen. Sam Raimi ist zurück mit Rachel McAdams und Dylan O'Brien in einer Art Castaway im Horror-Setting.
Mhm.
Gesellschafts...
Psycho-Horror, weiß ich nicht.
Horror-Groteske.
Wie gesagt, Trailer sah cool aus. Keine Ahnung, ob das über eine 2 Stunden Laufzeit funktioniert oder wie auch lange er immer sein mag. Mal gucken.
Ich sag hot. Auto hot.
Wäre hot, ja.
Also Auto hot
wegen dem Trailer. Hot. Weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehen würde.
Ja, ich bleib mal bei hot. Und gleicher Tag noch, wir kommen von Horror nicht weg, Primate. Da geht's um einen Affen, der anfängt, Leute umzubringen. Dachte ich auch, Trailer, also sieht sehr klassisch aus, das läuft gegen die Wand, aber kriegt gerade ein gewisses Medienecho. Nicht immer gut, aber ich glaube, ganz nach dem Motto, Hauptsache PR irgendwie.
Schwierig, einfach, weiß ich nicht.
Ich habe es erwähnt, von meiner Seite not, ich weiß nicht, ich schätze das.
Nee, es geht einfach so dieses Tier und, weiß ich nicht, bestimmte Tiere so in so ein schlechtes Licht zu rücken. Weil es wirkt ja sehr realistisch, nicht wie hier CGI, Kaiju, Monster, weißt du? Sondern, weiß ich nicht,
was
ich finde.
Ja, von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber ich gebe dir recht da. Aber generell bin ich auch so nicht überzeugt.
Ne? So wie der Weiße Hai letztlich so gut wie der Film ist, Generationen für immer geschädigt hat.
Ja, das stimmt. Dann schieben wir das noch zur Seite und kommen zu den Neuigkeiten. Und da haben wir nochmal zwei kleine Updates. Und ich würde dir mal kurz die Bühne überlassen, damit ich hier ein bisschen Wasser schlürfen kann. Sonst
sehr gerne. Und dann würde ich an der Stelle sehr gerne noch erwähnen, dass ich in 2025 eine Review hatte zur besten Serie des Jahres, nämlich die erste Staffel von The Pitt. Und ich euch sehr erfolgreich nicht sagen konnte, wo ihr die schauen könnt. Jetzt kann ich euch das sagen, nämlich bei HBO Max, seit es in Deutschland gestartet ist. Und ich kann dir, I can do you one better, Ronny. Die zweite Staffel ist auch schon gestartet und zwar am 8. Januar und die Kritiken sagen, wenn du gedacht hast, die erste Staffel ist gut, dann ja, festhalten.
Okay.
Soll wohl sehr, sehr gut sein, die zweite Staffel. Ich habe noch nicht reingeguckt, weil es sind erst, ich glaube, zwei Episoden gelaufen. Aber endlich kann man The Pitt gucken, ganz offiziell, regulär in Deutschland. Und ich kann endlich anfangen, es Leuten zu empfehlen und ihnen zu sagen, wo sie es gucken können.
Nice. Ich hatte gerade ein bisschen die Hoffnung bei I Got You Covered. Du hast irgendwie jetzt einen Coupon-Gutschein oder irgendwie sowas, den wir jetzt
Coupon-Gutschein für alle. Wenn ihr jetzt unter euren Sitz schaut, dann liegt da ein Coupon-Gutschein.
Ja, genau. Alex26 für 5% Rabatt. Also das wäre doch was gewesen zum Beispiel.
Das wäre relativ nice gewesen, ja. Aber genau, Wow muss quasi einbüßen jetzt mit dem HBO-Stop.
Massiv, die ganzen möchte ich hinzufügen. Massiv.
Die Lizenzen sind abgelaufen und stattdessen geht man dafür jetzt zu HBO Max für sein Game of Thrones und Euphoria und The Pitt Fix.
Finde ich interessant, vor allem, weil es, glaube ich, nicht richtig kommuniziert wurde. Also für alle, die nicht im Game sind und jetzt nach wie vor halt ihr
Wow-Abo
haben oder jetzt vielleicht nochmal nachgetankt haben und jetzt sehen, Euphoria ist weg, Game of Thrones ist weg, viele
da
andere Serien sind
weg. Da finde ich es ganz nett, dass Netflix so eine Rubrik hat, hier ist bald weg. Ne?
Oder dich nochmal hinweisen.
Ja direkt sehen. Also da gibt es ja einen Hinweis von Netflix, dass das quasi demnächst die Plattform verlässt. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ab einem Monat die Galgenfrist. Das finde ich eigentlich ganz, ganz hilfreich, wenn du sagst, oh shit, ich habe noch den Rest der Staffel, den sollte ich noch schnell wegbingen vorher.
Nur bei Netflix gefühlt wächst es ja raus, wenn du jetzt hier Wow-Abonnement bist und dann heißt, guck mal, diese 130 Serien und diese 250 Filme sind nächsten Monat weg, guck dir die lieber nochmal an.
Ja das gut, ist okay, das ist recht. Eng. Yep, das
genau.
Stimmt.
Also da werden jetzt Federn gelassen. Ja. Aber immerhin gibt es noch ein paar Serien, die verbleiben, aber es wird wahrscheinlich weniger werden. Und was ich in dem Kontext gar nicht wusste, Wow hat kein 4K. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht.
Da läuft alles maximal HD.
Da bin ich ja schon quasi direkt raus. So. Ja. Aber HBO Max bietet das ja alles an. Also technisch wohl ein ganz guter Start, so wie ich das mitverfolgt habe. Und werde tatsächlich da auch mal einsteigen in die Geschichte. Und mich da mal in echt von überzeugen und da würde ich auch mal die Experience mitbringen.
Also wir kriegen keine Provision. Ich glaube, es gibt irgendwie so einen Probemonat oder sowas, was man sich irgendwo rauslagern kann, habe ich gelesen. Aber ja, genau. Auch da sage ich, go for it, Alex, weil es wird schwierig, nur mit, glaube ich, dem HBO-Katalog jetzt halt Netflix und Co. halt Leute abzugrasen. Aber offen für alles.
Das stimmt.
Lass uns doch nochmal zu einem was anderem Erfreulichen kommen, wo Tiere nicht in ein schlechtes Bild gerückt werden, sondern jetzt sogar nochmal in ein deutlich besseres Bild. Wir haben letztens, beziehungsweise ich hatte es in der Review und wir haben vorher schon gemeinsam drüber gesprochen, über Good Boy geredet. So ein kleines Horrorfilmprojekt aus den USA, was auch ein gewisses Medienecho entfachte aufgrund des Hauptdarstellers. Und zwar Indy dem Hund. Also ein Hund spielt in einem Horrorfilm so gesehen die Hauptrolle und wir hatten damals schon darüber uns amüsiert. Vielleicht gibt's ja demnächst auch mal für Tiere eine Oscar, Emmy oder whatever Nominierung. Und jetzt ist es soweit.
Vergiss es.
Wir reden nicht von einem Oscar oder Emmy, aber Indy der Hund hat für Good Boy in der Kategorie Best Performance in a Horror or Thriller Movie den Astra Award gewonnen. Das ist doch nicht schlecht, weil Indy der Dog, der laut Regisseur bis heute ja auch eigentlich gar nicht konkret weiß, dass er wahrscheinlich in diesem Film wissentlich mitgespielt hat, hat sich gegen Konkurrenten wie Ethan Hawke durchgesetzt. Und das ist doch, nice. Das ist doch gut. Meinungen dazu?
Ja, freut mich. Und dabei würde ich es dann noch beruhen lassen.
Okay, kurzes Statement. Also ich fand es amüsant, ist nochmal so eine positive Note heute hier in den Neuigkeiten, mit denen wir schließen können. Und der Weg ist gewappnet. Du, nachdem Parasite auch bester Film wurde, ne, ausländischer Film, kann doch jetzt auch mal einfach was anderes 100%. Als ein Mensch mal hier so was Größeres gewinnen.
Das ist richtig. Und damit kommen wir erstmal direkt schon zu den Trailern, würde ich vorschlagen.
Keine so smooth Überleitung heute, aber lass ich durchgehen.
Ist ja It is what it is heute. es gibt auch keine smooth Überleitung, wenn wir über die Mumie sprechen möchten. Was? Die Mumie? Den Film mit Tom Cruise? Nein.
Ach, da haben wir's wieder.
Den mit Ben Fraser? Nein.
Der neue mit Fraser, der bald kommt.
Nein, auch den neuen mit Ben Fraser nicht. Nein, es ist nicht der von Universal, es ist der von Warner. Und die wissen genau, dass das ein Problem ist, denn der offizielle Titel ist nicht The Mummy, sondern Lee Cronins Mummy. The Mummy. Lee Cronin hier, der Regisseur. Und ja, ist das jetzt ein Name, mit dem man hausieren gehen kann schon? Nicht unbedingt. Der ist bekannt, weil er vor 3 Jahren Evil Dead Rise gemacht hat. Ich glaube, die haben das einfach nur davor gesetzt, damit man weiß, wovon man redet, wenn man sagt, The Mummy Trailer. Nämlich der von Lee Cronin, weil ja dieses Jahr vermutlich noch einer kommt. Aber wir haben jetzt so einen kleinen kurzen Teaser für den Streifen, der am 16. April ins deutsche Kino kommt. Und ich muss gestehen, der Trailer selber war angemessen verstörend erstmal, sehr unangenehm und geht tatsächlich so ein bisschen in eine andere Richtung als üblichen Mumie-Filme, die wir gesehen haben, auch mit der Mumie selber. Wie hast du es empfunden?
Scheint so, wie du gesagt hast, ist eher ein Teaser, kein vollwertiger Trailer. Leute haben da irgendwie Parallelen zum Texas Chainsaw Massacre gesehen, die ich jetzt aufgrund meiner des Abstands zu diesem Film nicht so direkt wahrgenommen habe. Aber ja, man geht nicht auf dieses typische 1000 Jahre alte ägyptische Mumie, die dann alle
Mann oder Frau dann, weil,
genau, mit einem Fluch belegt, sondern es ist, wird ein bisschen, glaube ich, in die heutige Zeit transportiert. Kann das sein?
Und es ist ein Mädchen, ne? So.
Genau.
Würde ich sagen, die Mumie. Ja. Also, wie gesagt, versucht so ein paar Dinge anders zu machen. Teaser war, wie gesagt, handwerklich sehr, sehr cool. Wird sich zeigen. Aber es wird kompliziert mit den Mumien, glaube ich, in 2026.
Ja, aber dafür sind wir ja da, Alex. Wir können ja immer schön rein mansplainen und die Leute aufklären.
Weißt du, wovon es auch schon mindestens 26 Filme und Serien und Filmadaptionen gibt?
Nee,
von Robin Hood. Nein, nicht den mit Kevin Costner. Nein, auch nicht den mit dem animierten Fuchs. Nein, auch nicht den Anime aus den 90ern.
Du meinst Helden in Strumpfhosen.
Auch das nicht. Ich spreche von The Death of Robin Hood.
Okay, das klingt aber düster.
Genau, und auch ich bin mittlerweile mittel excited, wenn ich höre, der neue Film von Sarnowski, denn Quiet Place Day One fand ich okay, gut, aber Pick, auf deine Empfehlung, fand ich ja relativ geil.
In deine Top 10 gerutscht damals.
Korrekt, und ich muss gestehen, ich sehe hier bei dem Trailer von The Death of Robin Hood auch mehr von Pick, um ehrlich zu sein. Und diese Vibes, die ich da von Pick bekomme in The Death of Robin Hood, alles daran ist geil. Weil es sieht danach aus, als wäre genau das, was sich quasi bei The Pick aufgestaut hat, hätte jetzt endlich das Ventil bekommen für Death of Robin Hood, um ehrlich zu sein. So dieses, gleich macht er John Wick. Ah, nee, macht er nicht. Doch, jetzt kriegen wir einen interessant gealterten Hugh Jackman als, wie gesagt, alternden Robin Hood, der nochmal vom Leder zieht. Nicht die Strumpfhosen.
Das habe ich da auch gesehen und ich mag das, wenn man so glorreiche Figuren aus der Fiktion oder aus der Historie so ein bisschen versucht zu entmystifizieren. Und ich glaube, das ist jetzt auch mal langsam nötig, weil, wie du es gerade angeteasert hast, was will man sonst aus Robin Hood, aus dem heldenhaften Typen, der hier den Reichen nimmt und den Armen es gibt? Was kann man da noch draus machen?
Und ich sehe es.
Ja, und ich sehe es auch. Ich sehe es so eine Mischung aus The Northman und Logan, ne? Also ein bisschen tragischer.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Weil du sagst, auch alternder Superheld, da kommt ja zwangsläufig, drängt sich ja Logan auch wieder auf. Hugh Jackman kann das ja.
Eben. Aber ich
sehe, wieder kriegt er eine junge Protagonistin an die Seite gestellt, ne? Die er heranziehen muss, auch wie bei Logan übrigens.
Genau, und ich bin jetzt gespannt drauf, wie sehr es in die Richtung von Pick geht, der ja gerade dadurch so stark war, dass du die ganze Zeit hingehalten wirst und dass es eben nicht kommt, sondern dass es einfach trotzdem so stark weiter ausgespielt wird.
Ja, der Trailer zeigt dir ja klar, dass du es siehst.
Genau. Vielleicht sind es aber auch Rückblenden, aber ich glaube auch, dass die Gefahr besteht, dass es eher klassisch aufgebaut und erzählt wird. Das muss nicht schlecht sein. Ich bin nur gespannt, wie es halt in Gänze dann halt entwickeln. Und das werden wir dann aber einfach sehen. Aber es sieht gritty aus.
Ja, sieht gritty aus. Ich fand es audiovisuell stark erstmal. Und deswegen fand ich es umso tragischer, dass es noch nicht mal einen konkreten deutschen Kinostarttermin gibt, außer 2026.
Wird kommen.
Ja, kommt, glaube ich auch. Jo, und dann kann ich direkt weiterreden, glaube ich.
Ich wollte sagen, was wird denn noch kommen?
Dr. Doom wird kommen am 16. Dezember. Ja, wir kriegen jede Menge Teaser für Avengers Doomsday kredenzt. Und die sind alle cool, aber der erste, und ich habe versucht, spoilerfrei zu bleiben, der, muss ich gestehen, hat mich tatsächlich gekriegt. Also mehr als mir lieb ist, um ehrlich zu sein. Ich gehe jetzt nicht weiter in Details, aber...
Was heißt denn spoilerfrei? Dürfen wir nicht sagen, wer da drin vorkommt? Ist das schon
doch,
der Spoiler?
Doch, aber es gab... Nein, aber es gab sozusagen Spoiler, bevor der Trailer regulär im Netz verfügbar war, weil er ja im in Kinos lief, im Vorprogramm von
Ach
Avatar.
Ach so, du persönlich bist spoilerfrei.
Ich rede von mir persönlich, ich habe es versucht. Und ich weiß nicht, wie sehr... Also ich weiß gar nicht, ob ich dir erklären kann, wie sehr ich mit diesem Teaser für Captain America connected habe. Also die Tatsache, dass mein Favorite Chris Evans zurückkommt, dass der von einer fucking Triumph absteigt und dann zu einem Kind läuft, das checkt quasi alle Boxen, die quasi so mein Lifestyle aktuell irgendwie in den letzten x paar Jahren auch gecheckt hat, seit wir ihn offiziell nicht mehr gesehen haben. Und die Tatsache, dass er überhaupt wieder zurück ist und offensichtlich sieht es danach aus, als wäre es vermutlich unser Captain, das war schon extrem sexy.
Und du hast geheult.
Ich habe auf jeden Fall geheult. 100%. I don't give a shit. Ich saß bei meiner Schwiegermutter über die Weihnachtsfeiertage alleine mit meinem Laptop im Schoß und konnte meinen Emotionen freien Lauf lassen.
Stark.
Es gibt aber noch mehr Teaser. Wir sehen Thor in diesmal sehr ernsten Porträt. Auch quasi jetzt mit Kind weg, total von diesem total lustigen, und wir sehen, und das ist relativ geil, das erste Mal jetzt offiziell die X-Men in einem Disney-Marvel-Universum. Fand ich auch geil. Einfach geil, dass die beiden nochmal am Start sind, auch wenn sie so ein bisschen die Deadpool-Parodie durch den Kakao ziehen, dass sie die beiden Knechte ein bisschen 90 sind. Stimmt. Und das Ganze wird dann kredenzt mit einer sehr, sehr dicken, epischen Cyclops-Action-Szene, der, und das haben die Leute im Web auch gewürdigt, ein Originalkostüm trägt. Sah auch richtig geil aus, auch wenn es nur kurz zu sehen ist. Und jetzt zuletzt machen sie so ein ganz witziges Mashup, und dazu muss man die letzten Filme gesehen haben, glaube ich, um das zu verstehen. Wir sehen Black Panther und es wird ein Treffen angeteasert mit, dass die Fantastic Four offensichtlich irgendwo in Wakanda rauskommen. Das ist jetzt hier so ein softer Spoiler für Fantastic Four auf ihrem Weg zu einer anderen Erde, anderen Dimensionen, whatever. Ich bin tatsächlich gespannt, wie lange die das mit diesen Teasern noch weiter betreiben. Das Cast an sich gibt es her, dass du vermutlich das ganze Jahr bis zum 16. Dezember das weitermachen könntest.
Yay.
Für mich funktioniert das soweit tatsächlich, aber es ist halt ein schmaler Grat, wann der Bogen überspannt ist und den Leuten einfach mal einen fucking Trailer gibst.
Das ist für mich tatsächlich jetzt das große Fragezeichen. Ist es jetzt normal Tribut zollen oder ist es pure Verzweiflung? Denn Captain America war doch eigentlich raus, oder nicht?
Wir werden sehen. Es gibt da jede Menge Kontroversen auch darüber, dass er keine Harley fährt, sondern eine Triumph. Und ist es deswegen tatsächlich unser Captain? Wessen Kind ist das? Wo ist Peggy? Ist das das Motorrad von Peggy, weil sie ja Britin ist? Fährt er das Motorrad als Hommage, weil sie vielleicht gestorben ist? Aber warum hat er dann noch ein junges Kind? Ist es schon wieder die nächste Frau? Ist es ein anderes Universum? Ist das Kind ein anderes Universum? Er ist unser Original-Captain.
Oh je, stop it.
Also, du siehst Fragen.
Die wir dann erst im Dezember, danke, die wir dann erst am 16. Dezember beantwortet bekommen. Habe ich jetzt richtig verstanden?
Yep.
Was werden wir denn noch sehen im Laufe des Jahres? Auf quasi dann Bergfest im Juli.
Die neuen Nolan, The Odyssey.
Yay.
Erster Trailer, ja. Du bist ja immer noch raus, wenn es um Nolan geht.
Ich bin nicht raus, aber ich habe so einen gesunden Abstand, pflege ich zu ihm. Nicht persönlich, einfach zu seinem Machwerk.
Ja, ich nicht. Ich habe mich auf den Trailer gefreut. 16. Juli ist es dann auch soweit. Und ich kann dir so zwei, drei Sachen sagen, finde ich, in dem Trailer. Erstens, da brauchst du keine fucking Tafeln, was der für Filme alles gemacht hat. Da steht einfach nur da, ein Film von Christopher Nolan. Du musst immer drauf achten im Trailer. Das ist so ein Fuck you an alle anderen. So, du musst die Leute nicht dran erinnern, was er alles gemacht hat. Entweder du weißt es oder get the fuck out. So, es ist halt scheißegal. Und die letzte Tafel, dazwischen gibt es nämlich keine weiteren Tafeln. Die letzte Tafel sagt, shot entirely on fucking IMAX cameras. Der ganze Film. Nicht nur Szenen, der ganze Film. So, also ich bin auch da all in. Love it. Ich muss aber sagen, ich finde die Odyssee als Story selber von Homer auch sehr interessant.
Ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwo eingewoben bekommen von dir. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann und wo. Ich meine, 8 Jahre, Alex, darf ich nochmal sagen, 8 Jahre.
Ja.
Und ich war verwundert tatsächlich, dass wir ja erst vor kurzem Bilder bekommen haben. Jetzt ist schon ein komplett fertiger Trailer da und im Juli kommt das schon. Und bin auch überrascht über die visuellen Eindrücke, die man da schon kriegt. Weil Nolan ist ja bekannt dafür, dass er eher mit unsichtbarem CGI und Set-Extensions arbeitet. Und das wirkte tatsächlich schon sehr episch und monumental, was man da auch zu sehen bekommt.
Ja, bin auch gespannt auf dann so Behind-the-Scenes-Sachen und wo sie gedreht haben und wie sie es gedreht haben und wie viel CGI wirklich da jetzt im Spiel ist oder auch nicht. Aber ja, bock mich. Großes Cast. Die Story an sich ist, wie gesagt, cool. Ich stehe auf die Nolan'sche Machart und Teaser hat mich abgeholt. Sah sehr, 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 sehr fett aus. Wird ein großer Sommer-Blockbuster für mich da am 16. Juli.
Ich bin nur wieder gespannt, was Nolan für einen Trick anwendet, um wieder irgendwo einen Oscar rauszuquetschen. Gibt es diesmal gegenläufige Zeitachsen? Ist das Bild um 180 Grad gedreht oder macht er noch irgendwas anderes Abgefahrenes mit dem IMAX dann während der Darstellung und oder Projektion? Mal gucken. Da bin ich immer so, kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei den Nolan-Filmen, wenn es da um irgendwelche Zeitspirenzchen geht. Aber 16.
Du musst Juli. Keine Sorgen machen. Es wird ganz sicher nicht auf eine Oscar-Nominierung hinauslaufen, sondern auf mehr als eine.
Danke, Alex. Damit hast du mir die Angst genommen.
Gut.
Und damit sind wir schon durch für heute. Was heißt schon? Ich glaube, wir haben es gut ausgereizt hier wieder, das Zeitlimit.
Mehr als das. Von daher würde ich sagen, wir cueen die Musik, sagen danke fürs Zuhören und gehen von Hero to Zero.
From Hero to Zero, ja genau, das ist alles so. Wir müssen zum Ende kommen. Folgt uns gerne auf Social Media, ich mach's kurz, ne? Ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Wie immer, das ist einfach, das kann sich jeder und jede merken. Du gerne noch 5 Sterne, Kommentar abgeben, Spotify, iTunes, wir freuen uns über jede Interaktion.
Ganz genau. Und dann, von daher, Dankeschön habe ich schon gesagt an die anderen, dann auch noch ein Dankeschön an dich und bis zum nächsten Mal.
Danke dir auch, Alex. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bye, bye. This conversation can serve no purpose anymore.